In China muss man es so verstehen, in den vergangenen 5000 Jahren oder jetzt in den vergangenen 100 Jahren gab es wenig Chancen, gerade für Unternehmer. Man hat natürlich dann auch den Kommunismus gehabt, den Sozialismus. Und somit waren oder sind die Leute sehr, sehr risikofreudig. Das heißt, wenn eine Chance gesehen wird, die mag auch noch zu klein sein, dann wird die sofort in Anspruch genommen und einverleibt und wird dann verfolgt. Es kann sein, dass das nicht klappt, ja, aber dann ist man sehr schnell auch wieder draußen und sucht sich wieder was anderes.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Christian, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir eine sehr große Freude, dich heute begrüßen zu dürfen. Wir haben ein paar spannende Themen mitgebracht, gleich mehr dazu. Aber vielleicht kannst du dich zuerst gerne vorstellen über deinen beeindruckenden Werdegang und gerne auch was erzählen, was dich antreibt, wofür du einfach Feuer und Flamme stehst.
Ja, herzlichen Dank, lieber Viktor, für die Einladung. Ehrt mich. Und ich freue mich heute, etwas von meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung mit einzubringen. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Ich heiße Christian von Schuckmann. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und seit über 20 Jahren nun im Beruf auch tätig, hauptsächlich im Automobilbereich und ein Teil dann im Maschinenbau. Ja, ich bin in Südafrika aufgewachsen, in den 70er und 80er Jahren. Bin dann nach Deutschland gekommen zum Studieren und habe dann noch einen Aufbaustudiengang in Sydney gemacht und dort habe ich auch meine Frau kennengelernt und bin dann im Controlling-Bereich eingestiegen beim Stuttgarter Maschinenbauer und später dann 2010 dann zur ZF Friedrichshafen AG in China. Dort war ich Werksleiter in verschiedenen Locations, Standorten. Und 2021 bin ich dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt, in die Finanzfunktion und bin nun in Koblenz seit 3 Jahren in verschiedenen Funktionen auch. Und habe natürlich eine starke China-Affinität, darum geht es ja, glaube ich, heute, wie wir uns abgesprochen haben. Und bin familiär mit China verbunden, beruflich. Von der Seite hoffe ich, dass ich da was einen Mehrwert für unsere Hörer heute einbringen kann. Ja.
Also davon bin ich überzeugt und ich glaube, man kann zu Recht sagen, du bist ein Mann von Welt, also beeindruckende Länder, nicht nur besucht, sondern auch dort auch gelebt und kulturelle Erfahrungen auch gesammelt. Ne? Und das ist ja auch mit ein Thema, worüber wir heute sprechen wollen, nicht ausschließlich, aber mit natürlich das Thema Kultur. Wie wirkt sich das Thema Kultur auf unterschiedliche Bereiche des Unternehmens aus? Ne?
Genau, ja. Von der Seite bringe ich da mal meine persönlichen Erfahrungen auch insbesondere rein. Da gibt es natürlich verschiedene Ansichten, wie man so hinsichtlich kulturellen Themen das interpretiert. Aber das sind jetzt meine Erfahrungen und vielleicht sind die dem einen oder anderen nützlich.
Genau, also davon bin ich überzeugt und sind wir auch sehr gespannt und steigen wir gerne auch gleich in das Thema Kultur ein. Du hast ja gesagt, wir wollen heute das Thema China-Deutschland ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und bei dem Thema Kultur wird mich gerne dein Blickwinkel interessieren, wie die Kultur die Unternehmensführung beeinflusst, jetzt im Vergleich China zu Deutschland. Und was sind vielleicht so die interkulturellen Herausforderungen dabei?
Ich denke, da gehen wir speziell auf den Finanzbereich dann auch rein, aus deiner Sicht.
Ja, ich denke, das macht es sehr spannend für uns, genau.
Also, ich fange mal historisch an. Ja, und zwar, man muss China in dem Kontext verstehen, dass es bis zu den 80er Jahren eigentlich eine recht geschlossene Gesellschaft war. Ja, das heißt, ein Ausländer und so weiter war eigentlich nicht unbedingt präsent. Und ich stelle es mir immer so vor, wie meine Großmutter 1945, die zum ersten Mal einen Amerikaner gesehen hat in Stuttgart und dementsprechend auch sehr verwundert war. So muss man sich das vorstellen, wenn man in einem Dorf in China mal ankommt und dort zum ersten Mal als Ausländer erkannt wird. Ja. Und ich hatte das auch bei mir so gehabt. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat mich zu sich nach Hause eingeladen und da hat er zu mir gesagt, du, weißt du was, du bist der erste Ausländer in meinem Dorf. Ja. Und dann habe ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, naja, das ist ja bestimmt schon 3000 Jahre lang. Ne? Vielleicht war da bis dahin noch keiner dort vor Ort. Aber generell muss man sagen, das muss man erstmal berücksichtigen. Und das war auch bis zu 2010, hätte ich mal gesagt, war das auch der Fall. Mittlerweile hat sich das natürlich stark geändert. China ist sehr international geworden. Es sind ja natürlich ein Haufen Unternehmen dort vor Ort. Vor Corona auch noch sehr, sehr viele Ausländer, die dort tätig waren, jetzt nicht mehr. Aber von der Seite ist es vergleichbar, wie wenn jetzt ein chinesischer Mitarbeiter vielleicht nach Deutschland kommt und hier eben seine Erfahrungen macht.
Würde vermutlich immer noch auffallen, ne?
Ja, genau. Ne? Mhm. Aber wenn ich es jetzt mal auf den Arbeitsplatz oder auf die Unternehmensführung mir da Gedanken mache, wie das abläuft und wie ich das so sehe, da hätte ich gesagt, gibt es mehrere Elemente, die man sich da anschauen könnte. Ja, das eine ist vielleicht der Arbeitsplatz direkt, ja, wie das da in der Abteilung oder in der Produktion ist. Ja, dann natürlich die Firma selbst, ja, was hat die für ein Image, wo kommt die her, ja, was produziert die, ja. Dann vielleicht von der Zielsetzung, ja, was für eine Strategie verfolgt man, ja, was für eine Vision, was für Werte. Ja. Chinesen sind ja immer sehr wachstumsorientiert und auf die Zukunft gerichtet. Ja, dann geht es natürlich auch um das Thema Weiterentwicklung, ja, von der einzelnen Person oder vom Unternehmen, wie ich schon sagte, oder auch dann natürlich wichtig Geld, Remuneration, Gehalt, Benefits und so weiter. Mhm. Ja, und zuletzt dann, was macht das Unternehmen, sagen wir mal, auch in der Gemeinschaft? Ja? Wie sind die Beziehungen zu den Regierungsorganen? Wie ist man in der Gemeinschaft, in der Stadt etc. eingebunden? Ja? Und wie geht man dann auch mit den Erfolgen um und wie entwickelt man daraus gemeinsame Aufgaben und Erfolge? Ja?
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist nicht nur die Kultur, also sagen wir die generelle Kultur China-Deutschland relevant, sondern durchaus auch die Unternehmenskultur, die dann in dem jeweiligen Land sich ja gewissermaßen etabliert und sich weiterentwickelt, relevant für,
ja, genau,
ja, für das erfolgreiche Wirtschaften in einem Land, in diesem Fall in China. Ne?
Ja, genau. Und die Menschen können sich ja oft oder meistens mit solchen Themen dann auch zusammen identifizieren, insbesondere mit Strategien oder ich kann es ja mal an einem Beispiel nehmen. Erstens hatte ich ja genannt, woher kommt die Firma? Ja, das heißt, wir Deutsche und wir deutsche Firmen, wir sind natürlich in China sehr hoch angesehen. Mhm. Und das heißt, wir sind auch attraktive Arbeitgeber. Unsere Produkte sind weltbekannt, wenn nicht in vielen Bereichen auch Weltklasse. Und das ist natürlich auch eine Sache, mit der sich ein jeder dann auch identifizieren kann. Ja, ob man jetzt das Headquarter in Deutschland hat und die Produkte dann in China produziert, damit können sich die Leute gut identifizieren. Ja. Aber generell, ja, und das ist aus meiner Erfahrung spielt, sag mal, Themen wie Respekt, wie Transparenz, Humor, ja, gleiches Verständnis vielleicht von Werten und diese Art Themen sind davon Vorteil, um da, sagen wir mal, eine gemeinschaftliche Denke dann voranzubringen. Und ich sage immer, das habe ich auch meinen Mitarbeitern in China gesagt, das, was wir im Westen angenehm finden und gut finden und so weiter, das ist in China genauso. Wir sind überall Menschen und von der Seite gibt es da die gleichen Interessen oder Denkweisen und so weiter. Ja. Sie müssen natürlich etwas anders kommuniziert und rübergebracht werden.
Ja, aber letztendlich eine empathische Annäherung ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, denke ich. Und wenn wir jetzt mal auf den Aspekt finanzielle Steuerung mal schauen, würdest du sagen, die Chinesen steuern ein Unternehmen anders als die Deutschen?
Also speziell hinsichtlich jetzt Buchhaltung, Controlling, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, sag mal, weniger einen Stellenwert hat als jetzt in Deutschland. Mhm. Gerade das Thema Controlling. Für Chinesen ist, wenn man jetzt eine richtige chinesische Firma sich anschaut, dann ist das Thema Buchhaltung, Controlling, das ist dann eher so ein notwendiges Übel, würde ich mal sagen, oder eine Notwendigkeit, während in Deutschland spielt diese Sache eine herausragende Funktion. Ich glaube, aus meiner Sicht, das hat einfach auch historisch einen Hintergrund, sagen wir mal so, betriebswirtschaftliche Themen und so weiter haben einfach in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so den Stellenwert gehabt. Ja. Und von der Seite, der große Unterschied sehe ich darin, dass Buchhaltung zum Beispiel oder Transparenz in dieser Hinsicht, dass das vielleicht eher eine Notwendigkeit ist, während in Deutschland und in deutschen Firmen oder in chinesisch-deutschen Firmen, das natürlich ein wirkliches Instrument ist zur Steuerung. Ja. Mhm. Und in China eben doch viel auch aus dem Bauch raus entschieden wird und geführt wird. Ja. Insbesondere auch, weil diese Firmen erst in den letzten 30, 40 Jahren überhaupt entstanden sind und es oft von, ich kenne viele Beispiele, wo das früher mal ein Dorfschmied war, und heute ist dieser Eigentümer der Besitzer von einem Unternehmen mit 5000 Leuten. Ja? Mhm, und der arbeitet natürlich etwas anders als jetzt jemand, der vielleicht eine Ausbildung hat in einer Universität, in BWL und so weiter. Die nachfolgende Generation ist sicherlich dann hoch ausgebildet und gegebenenfalls auch anders. Ja,
ja, ja. Das erinnert mich an ein Schaubild, das ich in meinem Buch verwendet habe, wo es dann um die Kompetenzentwicklung und Controlling geht. Und da ist so ein Schaubild, wie das Finance-Controlling sich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, ich sag mal, in Deutschland oder im westlichen Raum, Deutschland, USA und so weiter, entwickelt haben. Und da war es sicherlich auch das Thema, ja, Accounting, sehr stark im Vordergrund, ne? Also das notwendige Übel, so wie du gesagt hast. Und dann wurde es immer mehr entwickelt zum Instrumentarium, um ein Unternehmen zu steuern auch, ne? Erfolgreich zu steuern.
Genau.
Also, das ist auch eine Art Entwicklungsgeschichte, die vielleicht in China passieren muss, ne?
Ja, also wie es jetzt in den letzten 3 Jahren ist, das müsste ich selber noch, also da habe ich jetzt vielleicht nicht mehr den Einblick, mhm, ja, aber ich sehe natürlich, dass die Generationen, die jetzt darauf folgen, insbesondere meine, die wo auch schon einige im Ausland studiert haben oder nun die neueren, die letzten Generationen an der Uni, die haben natürlich diese ganzen Themen Controlling, Finanzen und so weiter. Das ist natürlich ins Herzblut jetzt auch gewachsen. Ja? Und da wird das sicherlich auch diesen Entwicklungsprozess, den du gerade schilderst, der wird dort auch voranschreiten.
Ja, davon bin ich auch überzeugt, ja. Du hast vorher gesagt, dass in China das Thema Wachstum sehr stark im Vordergrund steht, also vorankommen, also jetzt nicht nur persönliches, denke ich mal, sondern auch im Unternehmenskontext, also Unternehmenswachstum. Wie hast du das wahrgenommen? Also wie umgehen Unternehmen in Wachstumsphasen jetzt in China im Vergleich zu Deutschland damit?
Also man muss grundsätzlich sagen, man hat ja jetzt 40 Jahre lang einen Boom gehabt in China, ja, wo wir, sagen wir mal, um Teufel komm raus gewachsen sind. Ich kann mich erinnern, nach 2008 oder 2009, nach der Finanzkrise, ging das los. Da hatte ich, glaube noch 5 Maschinen in der Pipeline und habe mir überlegt, oh Gott, was mache ich nun? Im Januar habe ich keine Arbeit mehr. Und dann hatte ich auf einmal 3 Maschinen als Auftrag bekommen und danach ging es los bis über 100 Maschinen im Jahr und noch mehr. Und von der Seite musste man damals erstmal überlegen, wie man das Ganze organisiert und wie man sich darauf vorbereitet. Mhm. Das ist, sag mal, oft noch eine schwierigere Aufgabe, als wenn man dann jetzt restrukturiert. Die ganze Logistik, die ganze Personalthemen, Leute einstellen und so weiter. Das ist, sagen wir mal, eine große Herausforderung gewesen, auch im Automobilbereich, wo wir dann natürlich hohe Stückzahlen haben, das Thema Qualität unter Kontrolle zu kriegen, die ganzen Lieferketten in Einklang zu bekommen. Das wird in China weniger planerisch durchgeführt, würde ich sagen, wie in Deutschland. Ja, in Deutschland haben wir immer einen Plan, wo wir, sagen wir mal, intensiv die Sachen ausloten und intensiv uns darauf vorzubereiten. Und in China ist man da eher etwas ad hoc unterwegs. Ja, also gerade bei im Automobilbereich zum Beispiel, man entwickelt ein neues Produkt. In Deutschland planen wir dann den Launch intensiv und machen unsere FMEAs und wie auch immer. In China wird das eher praktischer Natur dann rangenommen. Ja, das heißt, man führt das Produkt halt mal ein und wir testen es dann halt auf dem Markt. Und dann gehen wir damit um. Von der Seite ist das, sagen wir mal, eine Strategie, die aus deutscher Sicht oft die Manager dann sehr nervös machen, ja, weil man eben dieses Risikoverhalten nicht das gleiche Risikoverhalten hat. Und daran muss man sich dabei in diesem Markt dann auch gewöhnen, ja, weil alles sehr schnell geht. Wer schläft, der verliert dort ganz schnell. Ja, und von der Seite dieses Wachstum durchzuführen, auf der einen Seite muss man sich von diesen strikten Prozessen und Leitlinien, ja, die wir auch legal in Deutschland haben, muss man sich dann doch lösen, ja, und man muss dann einen anderen Weg finden, wie man erfolgreich dann wächst, wie man erfolgreich Produkte einführt, etc. Ja. Heute ist es aber anders, ja, muss man sagen. In China haben wir ja nicht mehr dieses Wachstum. Ja. Wir sind ja auch nicht mehr im Automobilbereich auf diesen hohen hohen Wachstumsstandard, sondern wir sind ja gerade mehr oder weniger auf dem Niveau von, glaube 2008 oder noch in den 90ern von den Stückzahlen. Das heißt, wir haben sehr große Überkapazitäten momentan auch in China und da geht es jetzt darum, naja, wie geht man in die andere Richtung? Und das ist es natürlich dann vollkommenes Neuland in China.
Das Thema Budgetierung ist ein sehr spannender Prozess und im ersten Moment hat es mich überrascht, was du gesagt hast, weil China ist ja, sag mal, kommt zumindest aus der Planwirtschaft, ne? Und ist ja auch, glaube ich, so strategisch, haben die auch noch gewisse Planwirtschaft. Was aber die Unternehmen selber angehen, sind sie wahnsinnig agil, ne? Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wo wir im Westen oder in Deutschland vielleicht ein Stück weit davon lernen können, ne? Weil in Deutschland, so wie du gesagt hast, also die Budgetierung ist bei uns ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Controlling. Ne? Also wenn ich mich an meine vergangene Tätigkeit erinnere, da war ein halbes Jahr Budgetierungsprozess, war da schnell vorbei. Und ich habe interessanterweise erst vor ein paar Wochen einen spannenden Podcast auch aufgenommen mit dem provokanten Titel Budgetierung ist der Tod jeder Unternehmung. Ne? Weil es genau das, was du beschreibst, also diese Anpassungsfähigkeit, diese Agilität, diese Innovationsfähigkeit behindern kann. Ne? Also wenn man feste Budgets einem Thema zugeordnet hat und das Budget ist ausgeschöpft, dann ist der Prozess, diese Budgets nachzugenehmigen und so weiter und so fort, sehr, sehr aufwendig. Ne?
Ja, richtig. Wir haben diese Prozesse bei internationalen Konzernen, jetzt wie die ZF natürlich auch. Mhm. Ja, da tut sich jetzt weniger ein Unterschied auf. Und diese Nachgenehmigungen und so weiter, die behindern natürlich dann schon sehr, gerade wenn sich die Marktbedingungen oder die OEMs sich in ihrer Planung ändern. Aber ich kann hier mal ein Beispiel nennen, wie wir damit umgehen. Ja? Also ich habe in der Vergangenheit Lenkungen produziert für schwere LKWs und ich habe da eigentlich so eine wöchentliche Abrufstückzahl. Ich glaube, im Monat waren das so 30.000 Stück in guten Zeiten an Lenkungen. Und ich muss dann wöchentlich 7.000, 8.000 Lenkungen liefern. Und naja, der LKW-Hersteller, der plant nicht unbedingt in der Produktion, sondern der ruft mich an und sagt, oder die Logistik ist mit dem permanent in Kontakt, und sagt, so, nächste Woche brauchen wir nur 4.000. aber in der nächsten Woche kann es sein, dass wir in einem Vorlauf dann plötzlich 8.000 Stück brauchen. Da wird auch diese Flexibilität erwartet. Ja, also ich habe da auch keine Frozen Zone, ja, wo ich eben sage, so, jetzt musst du das abnehmen, sondern der reagiert total flexibel aus seiner Seite und erwartet das von uns auch. Also ich kann natürlich auf Jahresbasis dann ungefähr planen oder auf Halbjahresbasis, aber die unterjährige Stückzahlabrufe, die kann extrem schwanken, bis zu 50%. Ja. Und das ist, was wir in China, auch in deutschen Unternehmen, sehr gut können. Ja. Also darauf haben wir uns eingestellt und danach arbeiten wir dann auch. Ja. Und da siehst du diese Art Planungen, gerade im Logistikbereich jetzt als Beispiel. Ja.
Genau, also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihr als Automobilzulieferer auch diese Agilität mitbringen müsst, natürlich auch, ne? Und die auch habt. Aber meine Erfahrung ist gleichzeitig, dass in vielen Unternehmen diese Agilität nicht vorhanden ist, ne? Und diese Budgetierung, die gibt eine vermeintliche Sicherheit dem Management, da hält man sich dran fest. Und davon abzuweichen, tut man sich grundsätzlich etwas schwerer.
Ich meine, vielleicht ein Beispiel direkt aus dem Finanzbereich ist die Liquiditätsplanung. Ja, wo wir Einkommen und Ausgaben eben auf 6 Monate voraussagen. Hier hast du oft das Thema, dass du dort auch relativ flexibel reagieren musst. Erstens, weil die Zahlungsziele natürlich relativ lang sind. Mhm. Zweitens, weil es das Thema bei den Banken in China ist, dass die pro Monat nur eine gewisse Summe insgesamt ausbezahlen können, einfach von der Liquidität her gesehen. Das heißt, es kann sein, man wartet auf 10 Millionen auf eine Zahlung und dann kommen aber plötzlich nur 8 und dann heißt ja, die anderen 8 oder die anderen 2 kommen im nächsten Monat. Einfach aus Regularien von der Bank, die jetzt einen staatlichen Hintergrund haben. Einfach auf diese ich habe es zum Beispiel auch mal erlebt, dass mein Kunde gesagt hat, hier, du kannst von mir 50 LKW haben, die bekommst du statt einer Bezahlung. Ja? Und auf solche Sachen muss man dann reagieren. Also das ist dann doch oft schwieriger zu planen, ja, oder fast unmöglich. Ja?
Ja, das stimmt, ja. Wir haben jetzt gerade einige Aspekte betrachtet, was jetzt die Agilität oder die Anpassungsfähigkeit vielleicht in Wachstumsphasen angeht. Lass uns mal die Umkehrseite betrachtet. Vielleicht gibt es hier auch ein paar interessante Unterschiede zwischen China und Deutschland. Ja, was passiert, wenn es nicht so gut läuft? Ne? Was macht man in einem Restrukturierungsfall? Ja. Geht da China anders damit um, wie es zum Beispiel Deutschland tut?
Ja, also wie ich schon erwähnt hatte, nach 40 Jahren Boom, ist das dann mal eine ganz neue Normalität in China, sich mit solchen Themen umzugehen. Ja, das heißt einmal Arbeitsplatzsicherung, die Situation, dass Millionen von Studenten und Abgängern nun keine Arbeit finden und als QID, also im Lieferantensektor auf dem Moped eben Post austragen oder Pizza oder wie auch immer. Das ist eine ganz neue Erfahrung dort. Und musste man sich eben auch erst dran gewöhnen. Es ist vielleicht so eine Situation wie in den 70er Jahren, nachdem Deutschland nach dem Krieg extrem gewachsen ist und dann auch in eine Zeit hereingefallen ist, wo dann die Arbeitslosigkeit hochgegangen ist und das auch eine neuere Erfahrung war.
Absolut, ja.
Von der Seite muss man vielleicht einmal unterscheiden zwischen wholly foreign-owned enterprises, also ausländische Unternehmen und vielleicht auch Staatsunternehmen. Staatsunternehmen haben zusätzlich die Aufgabe, auch Jobs zu schaffen und Jobs zu halten. Ja? Mhm. Und das ist, sagen wir mal, einer der Ziele, die sie haben. Das heißt, Abbauen von Jobs ist ein No-Go erstmal. Nur wenn es nicht anders geht. Ja? Und das siehst du zum Beispiel im Fall, wenn man ein zum Beispiel bei Getrieben. Ja, da haben wir einen Kunden oben in Peking, der selber Getriebe baut und der aber eigentlich, sag mal, bessere von Deutschland haben möchte oder bessere aus unserer Produktion. Aber da kommen wir in das Geschäft nicht rein. Der einzige Grund ist eigentlich ein sozialer Grund. Das heißt, dadurch, dass er die Kapazitäten hat, ist er dazu auch gezwungen, die Arbeitsplätze dort zu halten und auch weiterhin auszuführen. Und von der Seite wird man dort sehr schwierig nur einen Auftrag bekommen.
Wahnsinn, okay.
Ja. Also das Soziale spielt da eine sehr große Rolle und auch den Schmerz, sag mal, gleichmäßig zu verteilen in so einer Restrukturierung ist, sag mal, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, in deutschen Unternehmen ist es so, dass die Instrumente und oder auch für chinesische natürlich, dass die Instrumente die gleichen sind, ja, und die Hürden auch die gleichen. Man muss sich eben dann an diese Normalität gewöhnen. Ja, man hat andere Markteinführungsstrategien. Die Orga-Strukturen müssen umgebaut werden. Ja, man muss viel mehr lokalisieren, ja, um wettbewerbsfähiger zu werden. Und die chinesischen Unternehmen, die werden natürlich immer wettbewerbsfähiger.
Ja.
Das kriegen wir ja hier auch mit, indem wir jetzt gerade auch im Automobilbereich die Elektroautos, die jetzt nach Deutschland eingeführt werden.
Genau.
Ja. Man hat natürlich dann auch die Disruption durch Corona und durch Politik. Und auf diese Sachen muss man sich alle einstellen. Chinesische Unternehmen sehen solche Veränderungen oft eher als Chance. Ja, das heißt, okay, nun habe ich diese Veränderung, aber wie kann ich das auch zu meinem Vorteil verwenden? Und wie kann ich daraus dann auch da mal den Edge, wie man auf Englisch sagt, bekommen.
Ja,
gehen aber im Grunde genommen, haben sie dieselben Themen, dieselben Probleme, aber es ist auch vielleicht eine andere Einstellung, wie man damit umgeht. Während wir das dann eher negativ sehen, ist das für Chinesen dann sicherlich oft auch, hat es einen positiven Aspekt.
Und was interessant ist, das war mir tatsächlich so nicht bewusst, dass dieser gesellschaftliche Auftrag, nennen wir es mal so, ne, also dieser Arbeitsplatzerhalt, in China so ein wichtiges Thema ist. Ne? Also hätte ich eher anders eingeschätzt, aber sehr interessant, dass du das so sagst. Ja.
Also es ist so, bei der ZF sind wir einerseits die ZF Legacy, so wie wir das nennen, und andererseits haben wir einige Zukäufe gehabt von der TRW, WABCO. Und wenn ich jetzt den amerikanischen Teil von der ZF mir anschaue, dort ist die Kultur anders. Dort können Sie mal auch 20% reduzieren, ohne dass irgendjemand oder ohne dass es da ein
größere
Themen gibt. So, ja, genau. Bei der ZF Legacy im Gegenzug ist das eher deutsch geprägt, und da hätte ich gesagt, das ist auch chinesisch geprägt. Da hat vielleicht die deutsche Kultur und die chinesische Kultur doch viel Ähnlichkeit. Einmal von der Arbeitsgesetzgebung und dann wiederum von wie man mit den Leuten umgeht, ja, und diese Art Kultur. Und von der Seite ist dort natürlich auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Dort tut man sich sehr schwer, Leute zu reduzieren oder Strukturen anzupassen. Während auf der anderen Seite bei amerikanischen Unternehmen ist das, sag mal, gang und gäbe. Und da sieht man auch, wie diese zwei Kulturen da reinspielen.
Ja.
Also von der Seite, das ist so meine Beobachtung. Ja,
spannend. Wenn wir vielleicht mal in die Zukunft blicken, was würdest du sagen, kann Deutschland von China lernen? Was können deutsche Unternehmen von China lernen im Hinblick auf Unternehmensführung und Lenkung? Ja?
Also das Erste, was mir hier einfällt, ist, sag mal, mehr Risikobereitschaft. In China muss man es so verstehen, in den vergangenen 5000 Jahren oder jetzt in den vergangenen 100 Jahren gab es wenig Chancen, gerade für Unternehmer oder für, man hat natürlich dann auch den Kommunismus gehabt, den Sozialismus. Und somit waren oder sind die Leute sehr, sehr risikofreudig. Das heißt, wenn eine Chance gesehen wird, die mag auch noch zu klein sein, dann wird die sofort in Anspruch genommen und einverleibt und wird dann verfolgt. Es kann sein, dass das nicht klappt, ja, aber dann ist man sehr schnell auch wieder draußen und sucht sich wieder was anderes. Mhm. In Deutschland ist diese Risikobereitschaft sehr gering, habe ich so den Eindruck. Das ist auch der Grund, warum wir uns so sehr mit Planungen befassen. Wir haben ja den Planungsprozess, der Monate geht, wo wir dann nach Weihnachten können wir eigentlich die Planungen wieder in den Papierkorb schmeißen, weil sich das alles wieder geändert hat. Ja. Genau, da kommt Forecast 1 dann ist das Szenario wieder anders. Und in China ist man da sehr viel risikofreudiger unterwegs und viel flexibler dann auch unterwegs. Das andere, was mir vielleicht einfällt, ist mehr Pragmatismus. Ja. Das heißt, man sucht eine Lösung, das kann oft auch ein Kompromiss sein, ja. Aber man ist dazu bereit, da die Verantwortung dann auch auf sich zu nehmen, die Lösung zu schaffen und dann voranzupreschen. Und in Deutschland ist es oft so, dass die Mitarbeiter ja da sehr vorsichtig sind, um solche Themen anzugehen. Und das bremst aus. Ja. Und da ist dann natürlich auch die Kultur das ist eine andere Fehlerkultur, ja, würde ich es mal sagen. Ja. In China sind Fehler gut, ja, weil da können wir daraus was lernen. Ja, und das ist Gold. Ja. Und das vermisse ich manchmal, auch gerade jetzt in meiner neuen Stellung hier bei ZF. Und die Leute sind dann oft verwundert, dass ich das einfach so pragmatisch angehe und sage, so, jetzt machen wir das so. Und da mit 60-70% Info dann die Entscheidungen treffe, und wenn es dann halt mal anders ist, dann schwenken wir halt um. Ja.
Also anstatt die Perfektion anzustreben und einen 100-prozentige Informationsgehalt auch vielleicht für eine Entscheidung dann herbeizuholen, einfach mal tun. Ne? Also Risikofreudigkeit nach dem Motto, ja, vielleicht Stillstand ist Rückschritt. Ne? Also
richtig, ja.
Lieber etwas nach vorne wagen, bevor man sich an irgendwas festhält.
Genau. Und einfach, das ist ja auch das Unternehmertum. Ja? Dort ist es immer mit Risiko verbunden. Dieses Risiko muss man natürlich auch persönlich auf den Schultern tragen.
Ja.
Aber man muss ja vorankommen. Ja. Und da können natürlich negative Folgen sein. Ja. Die muss man dann, meistens hat man immer noch die Möglichkeit, was zu reparieren, würde ich immer sagen.
Ja. Absolut.
Und von der Seite kann man dann so vorangehen. Und das haben die für uns voraus, auf alle Fälle. Ja. Diese Agilität. Ja. Das Beispiel, was ich nennen kann, ist, Sie bringen ein neues Produkt im Automobilbereich in den Markt. In Deutschland haben wir da 3-4 Jahre brauchen wir da, bis das entwickelt ist und so weiter und Testzyklen durchlaufen ist. In China guckt man sich vielleicht von der Konkurrenz ab, bringt dann, sag mal, ein Produkt, was vielleicht 60-70% so funktioniert. Gut, aber man bringt es auf den Markt und der Markt kann es dann mal testen. Lötet man die Probleme dann im Markt aus und ist dort sehr flexibel und agil und schnell. Ja? Mhm. Und so ist man dann auch schneller im Markt drin. Ja?
Gut, das ist vielleicht bei Automobilen nicht immer der beste Weg, mit einer 70% Qualitätsanspruch voranzugehen. Aber ich glaube, die Botschaft ist klar. Ne? Also
genau,
mit Mut und
also bei Safety Parts ist natürlich was anderes.
Ja? Genau.
Auch hier jetzt in zum Beispiel Safety Parts Lenkungen, da geht es um Themen wie Zyklen und so, also Zyklen, wie oft man fahren kann. Ich weiß, dass im NKW-Bereich zum Beispiel, da fahren wir hier 100.000 Zyklen bei so einer Lenkung im Test. Mhm. Und in China macht er vielleicht 25.000 oder vielleicht 50 höchstens. Ja, und das ist halt der Unterschied. Ja. Mhm. Das ist dann ein Zeitvorteil von ein paar Monaten. Ja.
Also das heißt, als Appell können wir vielleicht zum Abschluss nochmal geben, Mut und Entscheidungsfreudigkeit und wenn es nicht passt, dann einfach auch Anpassungsfähigkeit würde uns ja durchaus, glaube ich, helfen. Ne?
Ja, richtig. Also und das ist auch das Schöne an der Arbeit in China, dass man eben diese Möglichkeiten hat, so zu arbeiten. Und das ist das auch, was mir Freude gemacht hat und immer noch Freude macht.
Perfekt.
Und die Menschen da auch entsprechend dann auch von der Kultur so geprägt sind. Ja. Mhm.
Klasse. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine persönlichen Eindrücke und Einschätzungen. Ich bin davon überzeugt, dass die Gäste vieles davon anwenden können oder mitnehmen können. Also vielen herzlichen Dank.
Ja, ganz meinerseits herzlichen Dank. Ich hoffe, das bringt dem einen oder anderen was. Wie ich schon am Anfang gesagt hatte, das sind meine persönlichen Einschätzungen. Ja, das sind sicherlich viele andere Gedanken, die es da noch gibt. Und das Thema ist ja sehr weitreichend. Von der Seite werde ich dann auch oft oder mal deinen Podcast verfolgen. Vielleicht finde ich da auch was, was ich da mitnehmen kann. Ja.
Sehr gerne. Vielen Dank, Christian.
Alles klar, vielen Dank.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.